Was geschieht, wenn ein Herz äußerlich erfolgreich ist, aber innerlich langsam von Gott wegdriftet? In den heutigen Kapiteln sehen wir einen Wendepunkt in Israels Geschichte. Salomo baut, ordnet, regiert und glänzt vor den Augen der Welt. Doch unter der Oberfläche wächst ein gefährlicher Riss. Aus Hingabe wird Selbstsicherheit, aus Weisheit wird Kompromiss und aus einem geeinten Reich wird ein geteiltes Volk. Willkommen zu Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam und heute hören wir von Gottes Treue mitten in menschlicher Untreue, von den Folgen eines geteilten Herzens und von der ernsten Frage, wem unsere Anbetung wirklich gehört. Auch in diesem Jahr gehen wir gemeinsam einmal vollständig durch die Bibel, Tag für Tag, ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Ein geteiltes Herz führt schließlich zu einem geteilten Leben. Doch Gottes Bund bleibt auch dort bestehen, wo Menschen an ihm schuldig werden. Wenn du dieses Werk unterstützen möchtest, hilft dein Gebet auf besondere Weise. Mich berührt an diesen Kapiteln, wie still geistlicher Verlust oft beginnt. Nicht mit einem offenen Bruch, sondern mit kleinen Verschiebungen, die vernünftig wirken können und doch die Liebe zu Gott verdunkeln. Und zugleich tröstet mich, dass Gottes Geschichte nicht zerfällt, nur weil Menschen versagen. Er bleibt der Herr des Bundes, auch wenn wir lernen müssen, wie ernst Nachfolge wirklich ist. Heiliger Geist, prüfe unser Herz, damit wir nicht äußerlich stark und innerlich fern von Gott werden. Schenke uns ungeteilte Liebe, klare Umkehr und treue Anbetung. Amen. Als nun Salomo den Bau des Tempels des Herrn und des königlichen Palastes vollendet hatte und mit allem, was er sonst noch auszuführen gewünscht hatte, fertig war, da erschien ihm der Herr zum zweiten Mal, wie er ihm vorher in Gibeon erschienen war. Und der Herr sagte zu ihm: Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du an mich gerichtet hast. Ich habe diesen Tempel, den du erbaut hast, dazu geweiht, meinen Namen für alle Zeiten daran haften zu lassen, und meine Augen und mein Herz sollen immer da dort zugegen sein. Wenn du nun vor mir ebenso wandelst, wie dein Vater David es getan hat, in Herzenseinfalt und Aufrichtigkeit, so dass du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Satzungen und Rechte beobachtest, so will ich den Thron deines Königtums über Israel auf ewige Zeiten bestätigen, wie ich es deinem Vater David feierlich zugesagt habe mit den Worten: Es soll dir nie an einem Manne auf dem Throne Israels fehlen. Wenn ihr aber von mir abfallt, ihr oder eure Kinder, und meine Gebote und Satzungen, die ich euch zur Pflicht gemacht habe, nicht beobachtet, sondern anderen Göttern zu dienen und sie anzubeten anfangt, so werde ich Israel aus dem Lande, das ich ihnen gegeben habe, ausrotten und den Tempel, den ich meinem Namen geheiligt habe, keines Blickes mehr würdigen. Und Israel soll für alle Völker ein Gegenstand des Hohns und Spottes werden. Und dieser Tempel soll zu einem Trümmerhaufen werden, so dass alle, die an ihm vorübergehen, sich entsetzen und zischeln. Und wenn man dann fragt, warum hat der Herr diesem Land und diesem Hause solches Geschick widerfahren lassen, so wird man antworten: Zur Strafe dafür, dass sie den Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus Ägypten herausgeführt hatte, verlassen und sich anderen Göttern zugewandt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat der Herr all dieses Unglück über sie kommen lassen. Nach Ablauf der 20 Jahre nun, während denen Salomo die beiden Bauwerke, den Tempel des Herrn und den königlichen Palast, erbaut hatte, Hiram, der König von Tyros, hatte nämlich dem König Salomo Zedern und Zypressenholz sowie Gold geliefert, so viel er gewünscht hatte. Damals schenkte der König Salomo dem Hiram 20 Städte in der Landschaft Galiläa. Als aber Hiram aus Tyros herüberkam, um sich die Städte anzusehen, die Salomo ihm überwiesen hatte, gefielen sie ihm nicht, und er sagte: Was sind das für Städte, die du mir da abgetreten hast, mein Bruder? Daher nennt man diese Landschaft Kabul bis auf den heutigen Tag. Hiram hatte nämlich dem Könige 120 Talente Gold gesandt. Folgendermaßen aber verhielt es sich mit den Fronarbeitern, die der König Salomo ausgehoben hatte, um den Tempel des Herrn und seinen eigenen Palast sowie die Burg Millo und die Mauer Jerusalems zu bauen und um Hazor, Megiddo und Geser zu befestigen. Der Pharao nämlich, der König von Ägypten, war heraufgezogen, hatte Geser erobert und eingeäschert und die Kanaanäer, die in der Stadt wohnten, niedergemacht und dann seiner Tochter, der Gemahlin Salomos, als Mitgift geschenkt. Hierauf hatte Salomo Geser wieder aufgebaut, ebenso auch das untere Bet Horon, Baalat, Tama in der Steppe im Lande Juda. Dazu alle Vorratsstädte, die Salomo besaß, und die Ortschaften für die Kriegswagen und die Reitpferde und überhaupt alle Bauten, die Salomo in Jerusalem, auf dem Libanon und im ganzen Bereich seines Königreiches auszuführen wünschte. Alles, was noch an Nachkommen von den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Hevitern und Jebusitern vorhanden war, die nicht zu den Israeliten gehörten, deren Nachkommen, soweit sie im Lande noch übrig geblieben waren, weil die Israeliten den Blutbann an ihnen nicht hatten vollstrecken können, die hob Salomo zum Frondienst aus und sie sind Fronarbeiter geblieben bis auf den heutigen Tage. Von den Israeliten dagegen machte Salomo keinen zum Leibeigenen, sondern diese dienten ihm als Krieger und Hofbeamte, als hohe und niedrige Offiziere und als Befehlshaber über seine Kriegswagen und seine Reiterei. Die Zahl der Oberaufseher, die bei den Arbeiten Salomos beschäftigt waren, belief sich auf 550. Sie hatten die bei den Arbeiten beschäftigten Leute zu beaufsichtigen. Sobald die Tochter des Pharaos aus der Davidstadt in ihren eigenen Palast eingezogen war, den Salomo für sie hatte bauen lassen, machte er sich an den Bau der Burg Millo. Dreimal jährlich pflegte Salomo Brand- und Heilsopfer auf dem Altar darzubringen, den er dem Herrn erbaut hatte, und ebenso auf dem zu räuchern, der vor dem Herrn stand. Als er den Häuserbau vollendet hatte, schuf König Salomo auch eine Flotte in Ezion-Geber, das bei Elat am Ufer des Schilfsmeeres im Lande der Edomiter liegt. Hiram sandte dann auf dieser Flotte als Bemannung seine Leute, Seeleute, die mit dem Meer vertraut waren, zusammen mit den Leuten Salomos aus. Sie fuhren bis nach Ophir und holten von dort Gold 420 Talente und brachten es dem König Salomo. Als aber die Königin von Saba den Ruhm Salomos vernahm und von dem Tempel hörte, den er dem Namen des Herrn erbaut hatte, kam sie, um ihn mit Rätselfragen auf die Probe zu stellen. Sie kam also nach Jerusalem mit einem sehr großen Gefolge und mit Kamelen, welche Spezereien und Gold in sehr großer Menge und als Edelsteine trugen. Als sie nun bei Salomo angekommen war, trug sie ihm alles vor, was sie sich vorgenommen hatte. Salomo aber wusste ihr auf alle Fragen Antwort zu geben, und nichts war dem Könige verborgen, dass er ihr nicht hätte Auskunft geben können. Als nun die Königin von Saba sich von der allseitigen Weisheit Salomos überzeugt hatte, dazu den Palast sah, den er erbaut hatte, und die Speisen auf seiner Tafel und wie seine Hofleute da saßen, ferner die Aufwartung seiner Dienerschaft und ihre Tracht, seine Mundschenken sowie seine Brandopfer, die er im Tempel des Herrn darzubringen pflegte, da geriet sie vor Erstaunen außer sich und sagte zum König: Wahr ist das gewesen, was ich in meiner Heimat über dich und deine Weisheit gehört habe. Ich wollte dem, was man mir erzählte, nicht glauben, bis ich jetzt hergekommen bin und mich mit eigenen Augen überzeugt habe. Und dabei hat man mir noch nicht einmal die Hälfte berichtet. Deine Weisheit und deine Vorzüge übertreffen noch das Gerücht, das ich vernommen habe. Beneidenswert sind deine Leute, beneidenswert diese deine Diener, die beständig um dich sind und deine Weisheit hören können. Gepriesen sei der Herr dein Gott, der Wohlgefallen an dir gehabt hat, so dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel allezeit liebt, darum hat er dich zum König bestellt, damit du Recht und Gerechtigkeit übest. Hierauf schenkte sie dem König 120 Talente Gold und Spezereien in sehr großer Menge sowie Edelsteine. Niemals wieder ist eine solche Fülle von Spezereien ins Land gekommen, wie die Königin von Saba sie damals dem König Salomo schenkte. Allerdings brachten auch die Schiffe Hirams, die Gold aus Ophir geholt hatten, Sandelholz in sehr großer Menge und Edelsteine aus Ophir mit. Und der König ließ aus dem Sandelholz Geländer für den Tempel des Herrn und für den königlichen Palast herstellen, sowie Zithern und Harfen für die Sänger. In solcher Menge ist Sandelholz nie wieder ins Land gekommen und dort zu sehen gewesen bis auf den heutigen Tag. Der König Salomo aber schenkte der Königin von Saba alles, wonach sie Verlangen trug und was sie sich wünschte, abgesehen von den Geschenken, die er ihr aus freien Stücken mit königlicher Freigebigkeit gab. Hierauf trat sie mit ihrem Gefolge den Rückweg an und zog heim. Das Gewicht des Goldes, das für Salomo in einem einzigen Jahre einging, betrug 666 Talente Gold, ungerechnet die Abgaben der reisenden Großkaufleute und die Steuern der Kleinhändler sowie die Tribute aller Könige Arabiens und was von den Statthaltern des Landes einkam. Der König Salomo ließ auch 200 Langschilde von getriebenem Gold anfertigen, 600 Schekel Gold verwandte er auf jeden Schild. Ferner 300 Kleinschilde von getriebenem Gold, 3 Minen Gold verwandte er auf jeden Schild. Der König brachte sie dann im Libanon-Waldhause unter. Weiter ließ der König einen großen Thron von Elfenbein anfertigen und ihn mit feinem Gold überziehen. Der Thron hatte 6 Stufen und das Kopfstück des Thrones hinten war gerundet. Auf beiden Seiten des Sitzplatzes befanden sich Armlehnen und neben den Armlehnen standen 2 Löwen. Außerdem standen 12 Löwen auf den 6 Stufen zu beiden Seiten. Ein derartiges Kunstwerk ist noch nie für ein Königreich hergestellt worden. Alle Trinkgefäße des Königs Salomo bestanden aus Gold. Auch alle Geräte im Libanon-Waldhause waren von feinem Gold, nichts von Silber, das man zu Salomos Lebzeiten für wertlos ansah. Denn der König hatte Tarsis-Schiffe, die mit den Schiffen Hirams übers Meer fuhren. Alle 3 Jahre einmal kamen die Tarsis-Schiffe heim und brachten Gold und Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen mit. So übertraf denn der König Salomo alle Könige der Erde an Reichtum und an Weisheit. Und alle Welt suchte Salomo zu sehen, um sich persönlich von seiner Weisheit zu überzeugen, die Gott ihm ins Herz gelegt hatte. Dabei brachte jeder von ihnen ein entsprechendes Geschenk mit, silberne und goldene Kunstwerke, Gewänder, Waffen und Spezereien, Rosse und Maultiere, Jahr für Jahr. Salomo brachte auch zahlreiche Kriegswagen und Reitpferde zusammen, sodass er 1400 Wagen und 12.000 Reitpferde besaß, die er in den Wagenstätten oder in seiner Nähe zu Jerusalem unterbrachte. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber gab wie Steine und dass die Zedernstämme an Menge den Maulbeerfeigenbäumen in der Niederung gleichkamen. Der Bezug der Pferde für Salomo erfolgte aus Ägypten, und zwar aus Koa. Die Händler des Königs kauften sie dort in Koa auf, sodass ein Wagen bei der Ausfuhr aus Ägypten auf 600 Schekel Silber zu stehen kam und ein Pferd auf 150. Auf gleiche Weise wurden sie durch Vermittlung für alle Könige der Hethiter und für die Könige von Syrien bezogen. Der König Salomo liebte aber zahlreiche ausländische Frauen, nämlich neben der Tochter des Pharaos auch moabitische, ammonitische, edomitische, phönizische und hethitische, also Frauen aus solchen Völkern, bezüglich deren der Herr den Israeliten geboten hatte: Ihr sollt keinen ehelichen Verkehr mit ihnen haben. Und sie sollen nicht mit euch verkehren. Sie würden sonst sicherlich eure Herzen ihren Göttern zuwenden. An diesen Frauen hing Salomo mit Vorliebe. Und zwar hatte er 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenweiber, und seine Frauen zogen sein Herz von dem Herrn ab. Als Salomo nämlich alt geworden war, wandte seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz dem Herrn, seinem Gott, nicht mehr ungeteilt ergeben war, wie das Herz seines Vaters David. So verehrte er zum Beispiel die phönizische Göttin Astarte und den greulichen Götzen der Ammoniter Milkom. Und Salomo tat so, was dem Herrn missfiel, indem er dem Herrn nicht volle Hingabe bewies, wie sein Vater David. Damals baute Salomo für Chamos, den Götzen der Moabiter, ein Höhenheiligtum auf dem Berge östlich von Jerusalem und ebenso für Moloch, den Götzen der Ammoniter. Und dasselbe tat er für alle seine ausländischen Frauen, die ihre Göttern Rauch und Schlachtopfer darbrachten. So wurde denn der Herr zornig auf Salomo, weil er sein Herz vom Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm doch zweimal erschienen war und ihm gerade dieses Gebot gegeben hatte, keine fremden Götter zu verehren. Trotzdem hatte er dieses Gebot des Herrn unbeachtet gelassen. Darum sagte der Herr zu Salomo, weil es so weit mit dir gekommen ist, dass du meinen Bund und meine Satzungen, die ich dir zur Pflicht gemacht habe, nicht mehr beachtest, so will ich dir das Königtum entreißen und es einem deiner Knechte geben. Doch will ich es noch nicht bei deinen Lebzeiten tun, um deines Vaters Davids willen. Erst deinem Sohne will ich es entreißen. Doch will ich ihm nicht das ganze Reich entreißen, nein, einen Stamm will ich deinem Sohne geben, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. So ließ denn der Herr dem Salomo einen Widersacher entstehen, in dem Edomiter Hadad, der aus dem Königsgeschlecht in Edom stammte. Als David nämlich die Edomiter besiegt hatte und der Feldhauptmann Joab hingezogen war, um die gefallenen Israeliten zu begraben, und er dabei alles, was männlichen Geschlechts in Edom war, niedergemetzelt hatte, denn ein halbes Jahr lang war Joab mit dem ganzen Heer der Israeliten dort geblieben, bis er alles, was männlichen Geschlechts in Edom war, ausgerottet hatte. Da entfloh Hadad mit mehreren Edomitern, die zu den Dienern seines Vaters gehört hatten, um sich nach Ägypten zu begeben. Hadad war aber damals noch ein kleiner Knabe. Sie machten sich also aus Midian auf und gelangten nach Paran. Aus Paran nahmen sie dann Leute mit sich und kamen so nach Ägypten zum Pharao, dem ägyptischen Könige. Dieser gab ihm ein Haus und wies ihm seinen Unterhalt an und schenkte ihm auch ein Landgut. Hadad gewann dann die Gunst des Pharaos in hohem Grade, so dass er ihm die Schwester seiner Gemahlin, die Schwester der Tachpenes, zur Frau gab. Diese Schwester der Tachpenes gebar ihm dann seinen Sohn Genubat, den sie im Palast des Pharaos erziehen ließ. Und fortan lebte Genubat im Palast des Pharaos unter den Söhnen des Königs. Als Hadad dann in Ägypten erfuhr, dass David sich zu seinen Vätern gelegt habe und dass auch der Feldhauptmann Joab tot sei, bat Hadad den Pharao: Lass mich gehen, dass ich in meine Heimat ziehe. Als ihn der Pharao fragte: Was fehlt dir denn bei mir, dass du durchaus in deine Heimat ziehen willst? Antwortete er: Nichts, doch du musst mich ziehen lassen. Und Gott ließ dem Salomo noch einen anderen Widersacher erstehen, nämlich Rezon, den Sohn Eliadas, der aus der Umgebung Hadad Esers, seines Herrn, des Königs von Zoba, entflohen war. Dieser sammelte Leute um sich und wurde der Führer einer Freibeuterschar damals, als David das Blutbad unter den Syrern anrichtete. Er zog dann nach Damaskus, setzte sich dort fest, machte sich zum König in Damaskus und war ein Widersacher Israels, solange Salomo lebte. Auch Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimit aus Zereda, der Sohn einer Witwe namens Zerua, ein Beamter Salomos, empörte sich gegen den König. Und zwar war er folgendermaßen dazu gekommen, sich gegen den König zu empören. Salomo baute die Burg Millo aus, um die Lücke zu schließen, die an der Davidstadt seines Vaters noch geblieben war. Nun war jener Jerobeam ein tüchtiger Mann, und als Salomo sah, wie eifrig der junge Mann bei der Arbeit war, machte er ihn zum Aufseher über die gesamte Fronarbeiten des Hauses Josef. Damals begab es sich nun, als Jerobeam eines Tages Jerusalem verlassen hatte, dass ihn der Prophet Ahia von Silo unterwegs traf, der gerade einen neuen Mantel umhatte, und sie beide waren allein auf freiem Felde. Da nahm Ahia den neuen Mantel, den er anhatte, zerriss ihn in 12 Stücke und sagte zu Jerobeam: Nimm dir 10 Stücke davon, denn so hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen. Siehe, ich will das Reich der Hand Salomos entreißen und will dir 10 Stämme geben. Aber den einen Stamm soll er behalten, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen. Der Stadt, die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, zur Strafe dafür, dass er mich verlassen und sich vor Astarte, der Gottheit der Phönizier, vor Kamos, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Ammoniter, niedergeworfen hat und nicht auf meinen Wegen gewandelt ist, um das zu tun, was mir wohlgefällt, und meine Satzung und Rechte zu beobachten, wie sein Vater David es getan hat. Doch will ich nicht ihm selbst die ganze Königsmacht entreißen, sondern will ihm, solange er lebt, die Herrschaft lassen, um meines Knechtes David willen, den ich erwählt habe und der meine Gebote und Satzungen beobachtet hat. Aber seinem Sohne will ich das Königtum nehmen und es dir geben, nämlich 10 Stämme. Seinem Sohne dagegen will ich nur einen einzigen Stamm geben, damit meinem Knecht David alle Zeit eine Leuchte vor mir verbleibe in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen daselbst dauernd wohnen zu lassen. Dich aber will ich nehmen, damit du herrschest über alles, wonach du Verlangen trägst, und König über Israel seiest. Wenn du denn allen meinen Befehlen nachkommst und auf meinen Wegen wandelst und das tust, was mir wohlgefällt, indem du meine Satzungen und meine Gebote beobachtest, wie mein Knecht David es getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein Haus bauen, das Bestand haben soll, wie ich es David ein solches gebaut habe, und will dir Israel übergeben, die Nachkommenschaft Davids aber will ich um des Willen demütigen, doch nicht für alle Zeiten. Als Salomo dann dem Jerobeam nach dem Leben trachtete, machte dieser sich auf und floh nach Ägypten zu Sisak, dem König von Ägypten, und blieb in Ägypten bis zu Salomos Tode. Die übrige Geschichte Salomos aber und alle seine Taten und seine Weisheit, das findet sich bekanntlich schon aufgeschrieben im Buch der Denkwürdigkeiten Salomos. Die Zeit aber, während welcher Salomo in Jerusalem über ganz Israel geherrscht hat, betrug 40 Jahre. Dann legte Salomo sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt Davids, seines Vaters, begraben. Sein Sohn Rehabeam folgte ihm in der Regierung nach. Rehabeam begab sich nach Sichem, denn in Sichem hatten sich alle Israeliten eingefunden, um ihn zum König zu machen. Sobald nun Jerobeam, der Sohn Nebats, Kunde davon erhielt, er befand sich nämlich noch in Ägypten, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, da kehrte Jerobeam aus Ägypten zurück. Sie hatten nämlich hingesandt und ihn rufen lassen. So kamen denn Jerobeam und die ganze Volksgemeinde Israels und trugen dem Rehobeam Folgendes vor: Dein Vater hat uns ein hartes Joch auferlegt. So erleichtere du uns jetzt deines Vaters harten Dienst und das schwere Joch, das er uns auferlegt hat. So wollen wir dir untertan sein. Er antwortete ihnen: Geduldet euch noch 3 Tage, dann kommt wieder zu mir. Die Beratung Rehabeams. Nachdem sich nun das Volk entfernt hatte, beriet sich der König Rehabeam mit den alten Räten, die seinem Vater Salomo während dessen Lebzeiten gedient hatten, und fragte sie: Welche Antwort ratet ihr mir, diesen Leuten zu erteilen? Sie gaben ihm folgende Antwort: Wenn du heute diesen Leuten zu Willen bist, dich nachgiebig zeigst und auf sie hörst und ihnen eine freundliche Antwort gibst, so werden sie dir stets gehorsame Untertanen sein. Aber er ließ den Rat, den ihm die Alten gegeben hatten, unbeachtet und beriet sich mit den jungen Männern, die mit ihm aufgewachsen waren und jetzt in seinen Diensten standen. Er fragte sie: Welche Antwort müssen wir nach eurer Ansicht diesen Leuten geben, die von mir eine Erleichterung des Joches verlangen, das mein Vater ihnen auferlegt hat? Da gaben ihm die jungen Männer, die mit ihm aufgewachsen waren, folgende Antwort: So musst du diesen Leuten antworten, die von dir eine Erleichterung des schweren Joches verlangen, das dein Vater ihnen auferlegt hat. So musst du ihnen antworten: Mein kleiner Finger ist dicker als meines Vaters Lenden. Und nun hat mein Vater euch ein schweres Joch aufgeladen, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Hat mein Vater euch mit Peitschen gezüchtigt, so will ich euch mit Skorpionen züchtigen. Abfall der 10 Stämme, Jerobeams Wahl zum König von Israel. Als nun Jerobeam mit dem ganzen Volk am 3. Tage zu Rehabeam kam, wie der König ihnen befohlen hatte, mit den Worten: Kommt am 3. Tage wieder zu mir, gab der König dem Volke eine harte Antwort und ließ den Rat außer Acht, den die Alten ihm gegeben hatten. Er gab ihnen vielmehr nach dem Rat der jungen Männer folgende Antwort: hat mein Vater euch ein schweres Joch auferlegt, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Hat mein Vater euch mit Peitschen gezüchtigt, so will ich euch mit Skorpionen züchtigen. So schenkte also der König dem Volke kein Gehör, denn vom Herrn war es so gefügt worden, damit er seine Verheißung in Erfüllung gehen ließe, die der Herr durch den Munde Ahias von Silo, dem Jerobeam, dem Sohne Nebats, gegeben hatte. Als nun ganz Israel sah, dass der König ihnen kein Gehör schenkte, ließ das Volk dem König folgende Erklärung zugehen. Was haben wir mit David zu schaffen? Wir haben nichts gemein mit dem Sohne Isais. Auf, ihr Israeliten, zu euren Zelten! Nun sorge für dein Haus, David! So begaben sich denn die Israeliten in ihre Heimat, so dass Rehabeam nur über die Israeliten, die in den Ortschaften Judas wohnten, König blieb. Als dann der König Rehabeam Adoram, den Oberaufseher, über die Fronarbeiten hinsandte, warf ihn ganz Israel mit Steinen zu Tode. Da hatte der König nichts Eiligeres zu tun, als seinen Wagen zu besteigen, um nach Jerusalem zu fliehen. So fiel Israel vom Hause Davids ab, bis auf den heutigen Tag. Als nun ganz Israel vernahm, dass Jerobeam zurückgekehrt sei, ließen sie ihn in die Gemeindeversammlung holen und machten ihn zum König über ganz Israel. Dem Hause Davids blieb nur der eine Stamm Juda treu. Rehobeam steht auf Gottes Weisung vom Kriege gegen Israel ab. Als nun Rehabeam in Jerusalem angekommen war, bot er das ganze Haus Juda und den Stamm Benjamin, 180.000 auserlesene Krieger, zum Kampf gegen das Haus Israel auf, um das Königtum für Rehabeam, den Sohn Salomos, wiederzugewinnen. Aber das Wort Gottes erging an den Gottesmann Semaja, also: Sage zu Rehabeam, dem Sohne Salomos, dem König von Juda und zum ganzen Hause Juda und Benjamin und zu dem übrigen Volk: So hat der Herr gesprochen, ihr sollt nicht hinziehen, um mit euren Brüdern, den Israeliten, Krieg zu führen, kehrt allesamt nach Hause zurück. Denn von mir ist dieses alles so gefügt worden. Da gehorchten sie dem Befehl des Herrn und machten sich auf den Heimweg, wie der Herr es geboten hatte. Jerobeam aber befestigte Sichem im Gebirge Ephraim und machte es zu seiner Residenz. Darauf zog er von dort aus und befestigte Phnuel. Er dachte aber bei sich, das Königtum wird nun wohl an das Haus Davids zurückfallen, wenn nämlich das Volk hier hinaufziehen muss, um im Tempel des Herrn zu Jerusalem Opfer darzubringen, so wird das Herz des Volkes hier sich wieder dem König Rehabeam von Juda als ihrem Herrn zuwenden. Sie werden mich dann umbringen und dem König Rehabeam von Juda wieder zufallen. Die Einführung des Stierdienstes in Bethel und Dan. Als der König dann mit sich zu Rate gegangen war, ließ er zwei goldene Stierbilder anfertigen und sagte zum Volk: Ihr seid nun lange genug nach Jerusalem hinaufgezogen, seht, dies hier ist euer Gott, Israeliten, der euch aus Ägypten hergeführt hat. Das eine Stierbild stellt er dann in Bethel auf, das andere ließ er nach Dan bringen. Dies wurde aber eine Veranlassung zur Sünde. Und das Volk ging zu dem einen hin, nach Dan. Er richtete auch Opferstätten auf den Höhen ein und bestellte zu Priestern beliebige Leute aus dem Volk, die nicht zu den Leviten gehörten. Ferner ordnete Jerobeam ein Fest an am 15. Tage des 8. Monats, das dem Laubhüttenfest in Juda entsprach, und opferte selbst auf dem Altar. Ebenso machte er es zu Bethel, um den Stierbildern zu opfern, die er hatte anfertigen lassen, und er ließ in Bethel die Priester der Höhentempel, die er eingerichtet hatte, den heiligen Dienst verrichten. Als er nun zu dem Altar hinaufgestiegen war, den er in Bethel errichtet hatte, am 15. Tage des 8. Monats, in demselben Monat, den er willkürlich zu einem Festtag der Israeliten bestimmt hatte, als er also zu dem Altar hinaufgestiegen war, um zu opfern: Herr, unser Gott, bewahre uns vor dem Stolz des Erfolgs und vor dem langsamen Weg der inneren Entfernung. Halte unser Herz bei dir, damit wir dich nicht nur mit Worten ehren, sondern dir in Wahrheit gehören. Und wo in uns etwas geteilt ist, da heile, reinige und sammle du uns neu. Amen. Nimm dir heute einen stillen Moment und frage Gott ehrlich, wo dein Herz sich aufgeteilt hat. Bring ihm genau diesen Bereich ohne Ausweichung hin. Bis morgen und vergiss nicht, Gott sucht nicht zuerst Größe, sondern ein Herz, das ihm ganz gehört.